Stadtkantine. Intendantin Ute Lemm im Gespräch mit Kolleginnen, Kollegen und Gästen. Der Theaterpodcast des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters und Sinfonieorchesters.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Theaterpodcast Stadtkantine hier aus dem Landestheater. Wieder im Tonstudio in Rendsburg darf ich jetzt ganz herzlich einen Gast begrüßen, mit dem unser Theater, vor allen Dingen unser Schauspieldirektor Martin Abitsch, schon lange zusammenarbeitet, nämlich den Theaterverleger Bernd Schmidt aus Berlin vom Gustav Kiepenheuer Bühnenvertrieb. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Ja, sehr gern. Vielen Dank für die Einladung.
Sie sind ja extra heute nach Rendsburg gereist. Wir haben jetzt den 15. Oktober 2022, weil wir heute Abend bei uns in den Rendsburger Kammerspielen eine Premiere Ihres Stückes, ich will es mal so nennen, haben werden, nämlich Achtsam Morden. Sie haben eine Bühnenfassung erarbeitet nach dem sehr erfolgreichen Roman von Carsten Dusse. Und jetzt ist es ja oft so, dass man berühmte Filme, berühmte Bücher dann auch auf der Theaterbühne erleben kann, weil wir Theatermacher natürlich auch ein bisschen darauf zählen, dass die Leute etwas gelesen, etwas gesehen haben, das toll fanden und das dann gerne auch nochmal auf der Bühne und aus der Nähe mit den eigenen Schauspielern erleben. Aber was muss denn ein Roman mitbringen, damit man auch wirklich ein Bühnenstück daraus machen kann? Also vor allen Dingen auch dieser doch sehr skurrile Kriminalroman von Dusse.
Also gleich zwei kleine Vorbemerkungen. Der Mann ist hugenottischen Ursprungs und spricht sich tatsächlich Carsten Düss aus, was viele nicht wissen, aber das hat man auf diese Weise jetzt schnell gelernt. Und das andere ist, als ich den Roman gelesen habe, war es auch noch kein Bestseller. Das war 2019. Ich bin ein Vielleser, muss ich dazu sagen, auch wenn ich selber sehr langsam lese und sehr intensiv immer lese. Aber ich habe ihn 2019 gelesen und dieser Roman hat in mir nachgewirkt. Als dann das Corona-Jahr 2020 kam, ist man ja auch als Theaterverleger plötzlich irgendwie so brachgelegt gewissermaßen. Und ich habe mir gedacht, wie kann ich denn mir selber Theater machen? Und da fiel mir offen gestanden dieser Roman wieder ein und ich dachte, eigentlich ist es eine schöne, schöne Geschichte, die sich auch fürs Theater eignet. Krimi normalerweise im Theater bedeutet ja immer entweder so ein Klassiker wie Gaslicht oder à la Hitchcock etwas. Theater sind in der Regel nicht, wenn sie nicht Kriminaltheater auch heißen, also nicht unbedingt so für ganz viele und häufige Krimis zu haben. Aber hier habe ich gedacht, es ist ein wunderbares Personal. Die Achtsamkeit hat uns Corona natürlich auch nahegebracht. Wir gehen alle achtsam miteinander um. Aber ich finde, Carsten Düss hat eben so viele Fallen auch gestellt, indem er also auf Dinge aufmerksam macht, die natürlich sehr, ich sage mal, Mainstream sind, auf der anderen Seite aber auch geradezu philosophisch und auch also mit vielen Hintergedanken durchdacht werden können. Und dann stellte sich natürlich die Frage, wie fasse ich das an und wie geht man damit um? Und mir war ja auch klar, ein ganz großes Personal ist jetzt nicht so sinnvoll. Und dann habe ich ausprobiert, ob man diesen Roman tatsächlich auch mit drei Schauspielerinnen und Schauspielern also tatsächlich fertigstellen kann. Und habe es begonnen und siehe da, es funktionierte sehr, sehr gut. Es hat einen wahnsinnigen Spaß gemacht, dann auch selber vor dem geistigen Auge die schnellen Bewegungen, die Umschwünge zu sehen. Und ich muss gestehen, mich hat das dann gerettet. Und dann wurde anschließend der Roman noch zum Bestseller. Und das hat mich natürlich für Carsten Düss sehr, sehr gefreut. Er hat ja eine ganz große Leserschaft inzwischen gewonnen. Er hat ja auch noch drei Romane inzwischen nachgelegt. Also insofern war das ein, glaube ich, ganz guter Griff zum richtigen Zeitpunkt.
Martin Apelt hat das erzählt, dass das Sie ganz besonders auszeichnet, so ein ganz gutes, feines Gespür für Texte, für Stoffe, für Themen zu haben, die sich auf der Bühne gut eignen und die eben auch das Publikum gut erreichen. Haben Sie das über die Jahre trainiert? Ist das eine Begabung? Wie würden Sie das selber beschreiben? Oder sind das einfach Glücksgriffe, die mal klappen und mal eben auch nicht?
Also Glücksgriffe sind es vermutlich nicht, aber ich würde mich auch nicht berühmen zu sagen, dass ich das immer vorher weiß. Aber ich versuche natürlich schon auch, dem Publikum immer auf der Spur zu bleiben und frage mich immer, was interessiert mich selber auch als Publikum? Womit kann ich die Menschen begeistern? Also meine Wurzeln auch im Theater liegen tatsächlich so in den 70er Jahren, als Peter Zadek am Bochumer Schauspielhaus Theater machte. Und der hat unglaublich anarchistische Shakespeare-Inszenierungen dort gemacht und dann psychologisch sehr austarierte Ibsen-Inszenierungen. Und ich habe die nie vergessen und ich habe auch nie vergessen, wie er dieses Theater geführt hat, nämlich einerseits durch seine sehr deutliche Regiehandschrift, aber auf der anderen Seite aber auch durch viele junge Leute, die er da hat machen lassen, auch im Projektwesen. Also ich habe immer wieder gemerkt, dass man verschiedene Nischen auch im Theater braucht, um Menschen anzusprechen. Und als Theaterverleger frage ich mich natürlich auch, welche Stücke kommen in mein Programm und mit welchen erreiche ich auch die Menschen. Also nicht nur die Theater, sondern auch die Menschen. Mir ist das Publikum eben besonders wichtig. Und das führt eben dazu, dass man unterschiedliche Versuche macht. Zwei Versuche hat es beispielsweise auch an Ihrem Haus ja schon gegeben mit Peter Schanz, der zwei Stücke hier im Programm hat. Wobei das eine oder auch das andere ja sehr deutlich auch mit der Region zu tun haben und mit den Menschen, also die, finde ich, auch sich in ihren Theatern jeweils wiederfinden sollen. Und ja, manchmal hat man dann eben auch Glück, das kommt auch hinzu, dass sich also dann tatsächlich etwas ergibt. Aber ich glaube, dass die wirklich spannenden Themen immer ihr Publikum finden werden.
Und Sie sind ja deshalb, vermute ich mal, auch wirklich mit vielen Theatern in einem intensiven Kontakt, um da auch wirklich hineinspüren zu können, was in den verschiedenen Regionen, in den verschiedenen Theatern Themen und ja, Themenfelder sind.
Also ich bin seit Ende September im Augenblick unterwegs. Ich war in den letzten zwei Wochen in Wien, in Linz, in Nürnberg, in Heidelberg, in Darmstadt, in München und in Rendsburg. Und ich habe, glaube ich, viermal zu Hause geschlafen jetzt gerade. Das ist nicht immer so intensiv, muss ich gestehen. Und Rendsburg ist für mich jetzt auch ein richtig schöner Schlusspunkt, erst einmal, um die nächsten 14 Tage durchzuatmen. Aber natürlich lernt man bei solchen Reisen die Ensembles kennen, die Häuser kennen. Ich habe eine Vorstellung von den Innenräumen. Ich beobachte auch die Ensembles. Also ich bin jetzt auch das dritte Mal in diesem Jahr schon in Rendsburg und kenne auch dieses Ensemble ganz gut und kann mir eben sehr gut vorstellen, welche Rollen dann auch in Frage kommen, sodass man auch mit den Vorschlägen, die man macht, nicht ganz daneben liegt. Weil für mich ist es sehr, sehr wichtig, dass ich möchte ja auch bei Dramaturgen und bei Intendantinnen nicht die Schreibtische beschweren mit Stücken, die hinterher gar nicht dort in Frage kommen, sondern ich versuche mir natürlich schon sehr genau zu überlegen, was das ist. Und mit Martin Apelt, weil Sie das ja angesprochen haben, praktiziere ich das seit vielen Jahren. Wir haben uns vor vielen Jahren kennengelernt und haben uns seitdem in einem ständigen Austausch befunden über das, was man im Theater machen kann. Und ich muss auch sagen, ich bewundere sehr seine Arbeit, weil er ein sehr profunder Kenner ist, also von Dramaturgie und Dramatik. Der Austausch mit ihm macht immer wieder Freude und er ist immer neugierig auf neue Sachen. Und da muss ich mir nie Sorgen machen, dass ich da irgendwie ein überdrüssiges Lächeln ernte, sondern er ist immer doch auch froh, wenn ich ihm, glaube ich, was vorschlage. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass er mir mal irgendwann gesagt hat, das ist so ein Schmarrn, Bernd. Also den habe ich ja, dass du mir den anbietest, ist eigentlich eine Unverschämtheit. Nein, das ist nie passiert.
Und ich vermute, das ist auch wirklich ein Miteinander, ein Austausch. Also dass Sie von Seiten von Herrn Apelt auch Vorschläge vielleicht bekommen und dass Sie andererseits von sich aus eben Stücke einfach mal ins Spiel und ins Gespräch bringen.
Ganz genau. Man muss sich da gegenseitig immer wieder austesten. Er testet mich aus und ich teste ihn aus.
Sehr gut. Wenn man Ihren persönlichen Lebenslauf, also Ihren persönlichen beruflichen Entwicklungsweg so nachvollzieht, Sie haben in Berlin an der Universität studiert, Theaterwissenschaften, Germanistik und dann Anglistik, haben dann bei Zeitungen gearbeitet als Journalist, als Redakteur und sind dann eben 1985 schon zu Kiepenheuer gegangen. Sie sind Übersetzer, Sie bearbeiten Stücke. Das klingt unglaublich geradlinig. War es das auch so? Sind Sie mit genau solchen Erwartungen auch in dieses Studium gegangen, mal in dieser Richtung später beruflich tätig zu sein?
Also es war mein Wunsch. Ich habe allerdings doch immer gedacht, vielleicht sollte man sich nochmal absichern und hatte auch Deutsch-Englisch aufs Lehramt dann noch anfangs studiert. Das habe ich aber nach meinem ersten Praktikum an der Schule dann schleunigst gelassen. Das war dann doch eine Erfahrung, die ich für mich gesammelt habe, dass das nicht der Weg gehen, nicht der Weg sein sollte, den ich gehen mochte. Ich glaube auch, ich bin als Schüler schon sehr von diesem Bochumer Theater angezogen gewesen. Ich bin nach der letzten Stunde meistens dort in die Dramaturgie gegangen und habe gefragt, kann ich irgendwie was helfen? Kann ich also Kritiken kleben oder irgendwas? Sowas musste man damals noch machen, die gesammelt werden. Heute ist es natürlich alles digital, aber damals konnte man jemanden wie mich damit beschäftigen und ich hatte das Vergnügen, dann also mit Dramaturginnen, Dramaturgen, Schauspielerinnen, Schauspielern dort aus dem Ensemble zusammenzukommen und mich ganz normal unterhalten zu können. Also mit einem Ulrich Wildgruber in einem Café zu sitzen oder in der Kantine zu sitzen, das war für mich, oder Rosel Zech, das war für mich das größte Glück, was ich überhaupt erfahren konnte. Hannelore Hoger war damals dort am Schauspielhaus, Heinrich Giskes und viele, viele andere, die Peter Zadek um sich versammelt hatte. Und ich habe dann auch, also während meines Studiums, habe ich auch eine Regieassistenz dann am Bochumer Schauspielhaus gemacht. Aber der Weg direkt dann zum Theater war auch nicht der Weg, den ich gehen wollte, weil ich einfach zu stark literarisch auch orientiert war. Und ich merkte, dass ich da in dem Bereich weitergehen wollte. Außerdem machte es mir immer Spaß zu schreiben und das konnte man am schnellsten im Journalismus. Damals, also Ende der 70er Jahre, gab es in Berlin natürlich eine unglaublich tolle Szene. Also das war ja Berlin-West, wie es so schön damals hieß, oder West-Berlin. Es gab eine Zeitschrift, die hieß City. Das war ein alternatives Stadtmagazin. Da habe ich als Redakteur dann angefangen zu arbeiten, habe da überhaupt also angefangen, einen Literaturteil aufzubauen. Mir gegenüber saß der Redakteur für Theater und wir haben uns auch im Urlaub dann miteinander vertreten. Und ich habe dann von dort aus gehend eine Geschäftsführung übernommen für die Berliner Buchmesse Ex Libris. Das war eine Ausstellung und eine Messe, die in der Akademie der Künste stattfand, wo nur Berliner Verlage und nur Berliner Autoren das Neueste, was sie zu bieten hatten, vorstellte. Und irgendwann entstand natürlich aus meiner Theaterleidenschaft und eben der Frage, wie kann man das mit einem Verlag verbinden, entstand natürlich die Frage, wie mache ich das? Und da ich natürlich wusste, dass es Theaterverlage gab, auch wenn das normale Publikum das eigentlich gar nicht so gut weiß, die sehen immer nur im Programmheft, da steht da unten drunter Aufführungsrechte und dann kommt der Name eines Verlages. Also habe ich mich an den Gustav Kiepenheuer Bühnenvertrieb auch gut erinnern können, schon immer. Und es war für mich natürlich großartig, dass ich dort 1985 anfangen konnte. Und mindestens genauso großartig war es, als ich dann 2000 auch Verleger dieses Verlages werden konnte, in dem ich also auch Mitgesellschafter wurde.
Und in Ihrem eigenen Entwicklungsprozess hat ja, glaube ich, auch der Kontakt mit den Autoren, mit den Schriftstellern eine große Rolle gespielt. Also gerade mit Günter Grass, mit Christa Wolf verbindet Sie ja auch doch einiges, indem Sie jetzt nämlich für den Nachlass kann man sagen, für die Stiftung tätig sind. Dem sind doch sicherlich auch viele persönliche Begegnungen vorangegangen.
Das ist richtig. Ich habe natürlich auch, da muss ich sagen, das große Glück gehabt, die andere Gesellschafterin des Gustav Kiepenheuer Bühnenvertriebs ist Maria Sommer, die in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden ist und die den jungen Günter Grass eben noch, bevor er die Blechtrommel geschrieben hatte, kennengelernt hatte. Und somit war er bei uns im Hause. Und dasselbe gilt auch für Christa Wolf. Die hatte sie frühzeitig kennengelernt. Und es kam da sehr schnell auch zu Begegnungen. Und ja, nun ist es so, dass ich dann, wie das dann so geschieht, wenn man einander gut kennt und wenn man auch Vertrauen hat zueinander, dass auch Günter Grass mich noch zu seinen Lebzeiten in die Günter und Ute Grass Stiftung berufen hat, wo ich jetzt im Vorstand tätig bin und ich auch in der Christa Wolf Gesellschaft mit im Vorstand sitze, dessen Vorsitzender Gerhard Wolf ist, den ich eben auch sehr gut kenne. Beide Familien sind mir sehr vertraut über die Jahre hinweg. Und es ist auch für mich eine große Freude, eine große Ehre natürlich auch für diese beiden arbeiten zu können. Günter Grass, muss ich dazu sagen, war bei mir noch Abiturthema und ich habe über Katze und Maus noch eine Abiturarbeit geschrieben, das habe ich ihm auch erzählt und das war über eine Rede, die ein Leutnant dort gehalten hat und er sagte dann zu mir, ach, ich habe da drüben am Roseneck, da habe ich immer damals gewohnt und da habe ich immer die kleinen Lanzerhefte gekauft, damit ich den Jargon auch noch besser kenne, um diese Rede zu gestalten. Und ich komme im Grunde genommen täglich an diesem kleinen Kiosk vorbei. Das Haus, in dem er damals am Roseneck gewohnt hat, steht nicht mehr, aber der Kiosk steht noch und insofern denke ich fast täglich auch an Günter Grass, wenn ich dran vorbeikomme, auch in anderen Zusammenhängen.
Sie haben ja in West-Berlin lebend und dort eben auch tätig seiend, haben Sie ja sozusagen diesen ganzen Umbruch der 90er Jahre, gerade auch in Berlin, ganz dicht miterlebt. Wie war das für Sie? Hat das auch für Sie einiges geändert, auch in dem, wie Sie mit Literatur, mit Autoren umgehen konnten? Vielleicht auch, weil einfach auch, ja, Mauern gefallen sind und Kontakte möglich waren, die es vorher nur unter großen Mühen geben konnte?
Ja, diese Mühen waren natürlich da, aber ich muss sagen, ich habe, seit ich 1977 in Berlin war, immer die Nähe auch gesucht. Ich muss hinzufügen, wenn ich das so persönlich auch mal sagen darf, ich hatte Verwandtschaft in Schöneiche bei Berlin und meine Eltern haben, als das Vier-Mächte-Abkommen es möglich machte, gleich 1973 die Kinder eingepackt und wir sind mal in die DDR gefahren und ich war dann auch regelmäßig in der DDR und habe auch schon sehr frühzeitig dort Theater gesehen und das konnte ich natürlich intensivieren, als es dann möglich war, sich zu begegnen. Ich habe auch bis heute, muss ich sagen, einen wirklich sehr, sehr guten Freund und die Familien haben sich da auch sehr angenähert, mit dem ich regelmäßig immer noch unterwegs bin. Wir planen immer wieder neue Touren gemeinsam und es war immer so eine schöne Ost-West-Freundschaft, die wir da gepflegt haben und die auch bis heute hält und die wir auch immer wieder neu beleben. Und dadurch bin ich, sagen wir mal, nicht wie viele andere 1989 dagestanden und habe da etwas erlebt, was ich vorher nicht kannte, sondern ich habe natürlich all die Schwierigkeiten, die diese Zeit mit sich brachte, auch die Ungewissheiten, die die Menschen betraf, sehr intensiv miterleben können. Und wenn ich heute natürlich manchmal durch Mitte gehe oder Prenzlauer Berg, dann habe ich vor dem inneren Auge auch schon noch ganz andere Bilder der Zeit und weiß, dass andere die nicht mehr haben, die eine boomende Hauptstadt dort sehen. Aber ich habe diese Bilder tatsächlich sehr tief in mir verschlossen und ich habe die auch sehr gern. Ich möchte sie auch nicht missen, so wie ich eben auch diese Freundschaft nicht missen möchte.
Ist das auch Ihr Eindruck, dass ja jetzt in den letzten Jahren viele Romane gerade auch erschienen sind von ostdeutschen Autoren, die gerade diesen Umbruch 80er, 90er Jahre sehr intensiv beschreiben? Vielleicht weil jetzt auch eine Distanz da ist, andere Erfahrungen da sind, sodass man auf diese Zeit nochmal anders schauen kann. Und spiegelt sich das auch in Theaterspielplänen wieder? Was ist so Ihr Eindruck, wenn Sie deutschlandweit gucken?
Also dazu fehlt mir jetzt so auf die Schnelle der konkrete Überblick. Das müsste ich tatsächlich nochmal mir genau anschauen. Aber ich denke mir, dass natürlich auch Theater auf zum Beispiel unter Leuten von Juli C. zugegangen sind, zeigt doch sehr genau, dass das gesucht wird. Also wir haben zum Beispiel eine Fernsehserie auch gemacht von Oliver Bukowski, Warten auf den Bus, die der RBB produziert hat und die jetzt auch sehr von den Theatern nachgefragt wird. Das sind zwei Loser, die mit philosophischem Hintergrund an der Bushaltestelle sitzen und immer darauf warten, dass die Busfahrerin kommt, die dort eine Wendeschleife hat. Und die beiden resonieren über die Welt und sie sind in Brandenburg, in der Pampa. Ja? Und ich glaube, es sind so diese Momente, die eine ganz große Rolle spielen, die uns immer wieder inne werden lassen, welche Geschichte wir auch haben und was für Hoffnungen auch dahinter standen. Ich muss gestehen, ich habe nach den ersten 8 Folgen dieser Serie, als ich sie so im Binge-Watching mir angeguckt habe, habe ich so gedacht, ach, eigentlich möchte ich jetzt einen Kasten Bier nehmen und dorthin fahren und mich zu den beiden setzen und das Gespräch mit denen fortführen. Ging natürlich nicht und auch die Bushaltestelle ist eine reine Kulisse. Aber so ungefähr habe ich mich gefühlt. Ich glaube schon, dass es natürlich eine bestimmte Zeit braucht, um immer wieder mit diesen Umbrüchen auch umzugehen. Und wir werden da noch viele, glaube ich, immer noch viele überraschende Dinge dann auch erfahren. Das Fernsehen hat natürlich auch schon mit Weißen See beispielsweise eine ganze Menge da gebracht. Aber ich denke auch, es muss ja nicht immer nur Stasi sein, sondern es muss wirklich auch die Westdeutschen müssen auch langsam begreifen, dass das eine gemeinsame Geschichte ist, die wir haben. Und dass wir das nicht als etwas Fremdes erkennen dort. Das soll für die Menschen, die dort gelebt haben, aber nicht bedeuten, dass wir ihnen ein Stück Geschichte wegnehmen wollen, weil das war ein Stück Geschichte von ihnen. Aber wir sollten bitteschön mit einem anderen Blick darauf schauen und sagen, ja, wir müssen uns dem aufstellen. Wir haben lange Zeit nebeneinander gelebt und vielleicht haben wir uns auch lange Zeit nicht so richtig füreinander interessiert. Spätestens jetzt sollten wir das tun.
Ich glaube auch, dass da noch viel zu erzählen ist. Ich persönlich, die ja eben auch in der DDR aufgewachsen bin, finde es unglaublich spannend, jetzt diese Romane zu lesen, weil ich ganz viel über die DDR erfahre, wofür ich damals zu jung war, um das so wahrzunehmen. Mhm. Also ich entdecke quasi auch doch einiges dort, was mich geprägt hat, was ich so jetzt hätte gar nicht benennen können. Ich glaube aber auch, was diese Themen heute für alle Deutschen oder für insgesamt interessant macht, ist, dass es eben um tiefgreifende Umbruchserfahrungen geht und schwierige Umbrüche, nicht immer gelingende Umbrüche. Und das ist ja auch, glaube ich, etwas, was wir jetzt auch wieder sehr intensiv erleben. Eine Zeit mit sehr vielen Krisen, mit sehr vielen Veränderungen. Und da helfen ja oft Geschichten, um das für sich selber auch so ein bisschen zu sortieren. Ich finde es immer wichtig, dass es dann auch die ermunternden und die positiven Geschichten gibt und nicht nur die des Scheiterns. Sicherlich gibt es auch viele Geschichten, die dann offen bleiben, wo jeder für sich bewerten kann. Aber das ist ja der Reichtum unserer Theaterkunst, dass wir so viel erzählen können. Und das ist ja auch für Sie in Ihrem Verlag das Anliegen, eine Bandbreite auch der Art, wie man erzählt, abzubilden.
Ja. Und da kann ich nur auch den Namen Oliver Bukowski nur noch mal wieder erneut nennen, weil er von Anfang an, ich habe seine Stücke, er kommt ja aus der Lausitz und er hat wirklich nicht nur für diese Menschen dort geschrieben, sondern ich merke also auch, das Interesse an seinen Figuren ist eben auch im Westen. Er hat sehr viel für die Ruhrfestspiele zum Beispiel gemacht, weil ich finde, er ist jemand, der den Menschen die Würde wieder zurückgibt oder sie ihnen gar nicht genommen hat, die diese Menschen verdienen und haben. Und das sind jetzt über 30 Jahre, die ich mit ihm zusammenarbeite und der hat immer wieder tolle neue Ideen und er ist genau in diesem Prozess, den Sie gerade schildern, immer wieder drin, dass er sehr genau und sehr sensibel feststellt, was in den Menschen vor sich geht und wie sie sich verändert haben. Und er fragt auch, warum. Er gibt keine endgültigen Antworten, aber er forscht.
Sie sagten vorhin, als wir uns so ein bisschen im Vorfeld schon ausgetauscht haben, dass es für Sie immer wichtig ist, sowohl die gesellschaftlich relevanten Themen zu spiegeln im Verlagsprogramm, als aber auch dem Bedürfnis, glaube ich, das jeder von uns hat, nachzukommen, dass man auch mal das große, Schwere des Alltags draußen lassen kann und dass man mal wirklich in einer, ich sage mal, bunten Theaterwelt verschwinden kann. Wie gehen Sie da auf die Suche, um diese Bandbreite abzubilden?
Ja, ich bin ja auch viel im Ausland unterwegs beispielsweise und muss dann auch zum Beispiel den Londoner Kollegen, also die natürlich auch gerne ihre Stücke an mich herantragen, erklären, was ich eigentlich suche. Und dann sage ich immer sehr gern, ich suche wirklich gesellschaftlich relevante Stoffe und ich suche Komödien, die wirklich gut funktionieren. Das ist so, sind die Pole, damit die auch wissen, was ich suche. Und ich finde aber eben auch heute, dass unser Theater, gerade nach der Pandemie, etwas zurückzuerobern hat, was mir sehr am Herzen liegt. Ich sage immer, das sind die Häuser, die sich die Menschen, die sich die Gesellschaft gebaut haben. Und in diesen Häusern muss man auch auf die Menschen zugehen und man muss ihnen aber auch klar sagen, es ist euer Haus. Und hier können wir analog Dinge in unserer Demokratie auch besprechen, verhandeln. Wir stehen uns gegenüber und wir müssen uns auch zuhören oder wir sollten uns zuhören. Und das kann man mit gesellschaftlich relevanten Themen natürlich tun. Ferdinand von Schirach ist ein Autor, den ich eben auch gegenüber den Bühnen vertrete. Und mit Terror und Gott hat er zwei Stücke geschrieben, die tatsächlich also von mir genau dieses Etikett bekommen, gesellschaftlich relevant. Darauf kommt es mir an. Und auf der anderen Seite, finde ich, muss es auch mal Momente geben, wo die Menschen im Theater abschalten können, wo sie auch mal, pathetisch gesagt, auch den Tod vergessen können, wo sie einfach lachen dürfen. Und wenn das gelingt, dann, finde ich, hat man sehr viel gewonnen und hat sehr viel für das Theater erreicht.
Können Sie denn als Verleger beim Lesen auch mal abschalten und wirklich einfach mal zum eigenen Vergnügen lesen oder ist das für Sie gar kein Widerspruch?
Ich lese sehr viel zum eigenen Vergnügen und auch nicht immer nur so zielorientiert. Und ich bin total glücklich im Theater, wenn ich ein Stück sehe, das nicht von uns ist, weil ich ganz entspannt sein kann und gehe nach wie vor einfach so gern ins Theater und lese auch so gern, dass ich mir immer wieder Sachen auch aussuche, die nicht mit beruflichen Zwängen dann gleich belegt sind. Also das ist mir sehr, sehr wichtig, dass das der Fall ist.
Wir haben jetzt als Rätselfrage für unsere Podcast-Hörer etwas uns ausgedacht, was mit dem Kiepenheuer Bühnenvertriebsprogramm zusammenhängt und dem Landestheater, nämlich einer ja auch schon gut etablierten Zusammenarbeit rund um den Autor Peter Schanz. Und ich würde Sie jetzt ganz herzlich bitten, da unsere Frage an die Hörerinnen und Hörer zu formulieren.
Das Gewinnspiel.
Ja, ich bitte um die korrekten Titelangaben der beiden Stücke, die Peter Schanz für das Haus geschrieben hat. Sind das etwa König der Fischbrötchen oder der Leibarztblues oder heißen beide Stücke doch ganz anders? Und wenn die Zuhörerin oder der Zuhörer genau wissen, wie die Titel lauten, dann sollen sie die jetzt kundtun.
Schicken Sie uns Ihre Lösung per E-Mail an gewinnspiel@sh-landestheater.de.
Wir sind gespannt auf Ihre Antworten. Bitte schicken Sie uns diese bis zum 28. November und wir verlosen dann unter den ersten zwei richtigen Einsendungen Karten, jeweils zwei Freikarten für das der beiden Stücke, das auch noch im Programm ist. Also schreiben Sie uns, wir freuen uns auf Ihre Nachricht und ja, jetzt erstmal ein ganz herzliches Dankeschön Ihnen, lieber Bernd Schmidt, dass Sie sich die Zeit genommen haben, vor der heutigen Premiere noch für diesen Podcast zur Verfügung zu stehen. Alles Gute für Sie. Ich hoffe, wir können diese wunderbare Zusammenarbeit so auch fortsetzen. Das würde mich sehr freuen. Vielen herzlichen Dank Ihnen fürs Kommen und allen Zuhörerinnen und Zuhörern vielen Dank fürs Lauschen.
Ich bedanke mich ebenso.
Wir sind nicht allein.